Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf.
Herzlich willkommen bei Sport im Kopf, unterstützt exklusiv von Sport 2000. Schön, dass du wieder oder heute zum ersten Mal zuhörst. Meiner heutigen Gästin sitze ich mal wieder persönlich gegenüber, was ich besonders schön finde. Wir sind ja auch fast Ortsnachbarn, denn sie wohnt in Mittenwald und ich in Garmisch-Partenkirchen. Wie die meisten erfolgreichen Sportler aus dieser Ecke ist sie Wintersportlerin, Biathletin. Sie begann im Alter von 6 Jahren mit dem Skilanglauf und fing dann mit 9 Jahren mit dem Biathlon an. Auch wenn sie meine bisher jüngste Gästin ist, bisher war es nämlich die Mountainbike-Downhill-Fahrerin Walli Höll, ist sie bereits sehr erfolgreich. Zu ihren bisher größten Erfolgen zählen diverse Goldmedaillen bei den Junioren-Weltmeisterschaften und Junioren-Europameisterschaften. Seit einem Jahr ist sie im deutschen Nationalkader. Bei der Junioren-WM 23 konnte sie 4 von 5 Rennen Gold holen. Als erfolgreichste Teilnehmerin der Junioren-WM erhielt sie dann einen Startplatz für das Weltcup-Finale in Oslo, wo sie im Sprint debütierte. Bei der EM 2023 konnte sie sich Gold in der Verfolgung, Bronze im Einzel und Silber in der Mixed-Staffel sichern. Zuletzt sicherte sie sich in der Staffel Bronze bei der Weltmeisterschaft 2024. Ob ich da jetzt irgendwas vergessen habe, wird sie mir sicherlich gleich sagen. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch und begrüße Selina Grotian. Herzlich willkommen bei Sport im Kopf.
Hallo.
Selina, wie geht's dir?
Sehr gut. Also ich bin gerade mitten in den Vorbereitungen für den Winter, für die deutsche Meisterschaft jetzt noch im Sommer und komme gerade aus Norwegen wieder.
Du warst gerade beim Blink-Festival in Norwegen, aber nicht auf Schnee, oder? Vielleicht kannst du das für die Zuhörer kurz erklären, die sich jetzt fragen, wo sie in Norwegen jetzt schon Biathlon-Wettkämpfe haben.
Genau, also im Sommer trainieren wir immer auf Skirollern. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip wie auf Ski, nur auf Rollern. Und da haben wir in Sandnes in der Stadt ein paar Wettkämpfe absolvieren dürfen. Und genau, sind da so einmal um das Stadtzentrum gerollert und war auch echt eine ganz coole Sache.
Geht's da viel bergauf, bergab? Ihr habt ja keine Bremsen auf den Skirollern.
Ja, auch im Sommer geht's viel bergauf und bergab. Das war echt absurd, weil die haben extra für dieses Blink-Festival die ganzen Straßen geteert, Hügel geteert und aufgerissen. Also was die da für Arbeit reinstecken, das ist schon brutal.
Ja, ich finde es ja total faszinierend. Ich war ja auch gerade in Norwegen, allerdings im Urlaub in Lillehammer-Sjøsjøen. Das ist auch eine sehr bekannte Langlaufgegend, würde ich sagen. Und natürlich mit Skiinternat. Und es ist für mich ein absolutes Rätsel, wie die mit den Skirollern, also bergauf, das ist ja schon mal Wahnsinn, aber die fahren da auch komplett bergab. Wie bremst man? Gar nicht.
Ja, es gibt schon eine Bremstechnik, also wir hatten dann sogar in Sandnes auf der Rollerbahn, hatte ich glaube ich sogar fast 70 km/h drauf. Da muss man echt Mut haben, runterzufahren. Aber es gibt eine gewisse Technik, wo man einfach nach außen die Beine quasi.
Langsam die Geschwindigkeit, ähnlich wie Flugfahren, gell?
Das so ähnlich.
Schon so ähnlich wie Flugfahren und langsam die Geschwindigkeit rausnimmst.
Ja.
Aber geht halt auch nicht von jetzt auf gleich, nee, sondern
muss
das
man üben.
Üben und du brauchst einen relativ langen Bremsweg auf jeden Fall. Ich habe so nur immer gedacht, in Sjøsjøen nach Lillehammer runter der Berg, das sind ca. 800 Höhenmeter und die lassen es da runterlaufen, was völlig irre ist.
Generell die Sportbegeisterung der Norweger ist, glaube ich, immer wieder schön zu sehen, wie viele da rausgehen zum Sport machen.
Jeder, also auch Skirollern ist ja, also wenn man hier Skiroller sieht, dann sind es schon meistens sehr ambitionierte Sportler oder eben die Profis, die unterwegs sind. Aber in Norwegen Skirollert jeder oder viele.
Ja. Also Normalität.
Normalität, absolute Normalität. So wie im Winter dann auch mit den Langlaufski in die Schule gegangen wird oder im Kindergarten, also zumindest in Tromsø ganz oben. Aber ja, Norwegen. Auf jeden Fall, der Sport hat eine sehr große Wertschätzung dort. Habe ich irgendwas in deiner Vita vergessen?
Ich glaube nicht, nee. So die wichtigsten Erfolge hast du aufgezählt.
Mir ist noch was eingefallen. Du hast dein Abitur noch nebenher gemacht.
Ja, das stimmt.
Das vergisst man dann immer ganz schnell.
Das vergesse ich sogar auch manchmal, dass ich das noch nebenbei gemacht habe.
Weil das hast du ja nebenbei gemacht. Ich meine, du bist, wir können es jetzt auflösen. Also du bist die bisher jüngste Gästin im Podcast. Walli ist Jahrgang 2002 gewesen. Du bist 2004. Mir ist schockierend aufgefallen, weißt du, wer 2004 das Abi gemacht hat? Das war nämlich ich. Also du bist 2004 geboren und bist jetzt 20 geworden dieses Jahr und hast dann dementsprechend dein Abi vor zwei Jahren,
2022.
Ja. Wo du ja eigentlich, kann man sagen, zwar im Juniorenbereich, aber schon voll Profi warst.
Ja, schon. Also vor allem danach bin ich dann Vollprofi geworden, kann man schon so sagen, ja.
Ja. Wie bist du denn zum Biathlon gekommen?
Durch meine Brüder. Also ich habe alles immer nachgeeifert. Ich glaube, wir haben so ziemlich fast alle Sportarten hier durch. Ich habe Schwimmen gemacht, Turnen, Tennis. Ja, und dann hat es irgendwann den Tim, also meinen ältesten Bruder, zum Biathlon verschlagen durch Schulfreunde. Und da musste ich gleich nachziehen mit Langlauf. Also ich habe ja noch einen Bruder und dann haben wir alle drei Langlauf und Biathlon gemacht. Das war, glaube ich, auch für unsere Eltern ziemlich leicht, wenn wir alles Gleiche machen.
Das stimmt, das macht es ein bisschen einfacher. Und Mittenwald, für alle, die es nicht wissen, liegt ja ganz gut mit so den Hotspots Seefeld und Wallgau, Kaltenbrunn, wo ja auch andere erfolgreiche Biathletinnen herkommen. Insofern ist es, glaube ich, eine ganz gute Sportart, die man hier anfangen kann. Ich starte das Gespräch ja immer ganz gerne, indem ich meine Gäste darum bitte, sich selbst in drei Worten zu beschreiben und sich selbst als Sportler in drei Worten beschreiben. Manchmal ist es dasselbe, aber manchmal unterscheidet sich das ja auch ein bisschen und das finde ich immer ganz spannend.
Also mich selbst würde ich als einfach, ruhig, schon lustig beschreiben, wenn man mich gut kennt. Und Sportlerin bin ich auch sehr gelassen, habe ein gutes Körpergefühl und bin schon auch recht diszipliniert, würde ich sagen.
Geht auch wahrscheinlich nicht wirklich ohne.
Ja. Das wären eigentlich meine Eigenschaften.
Sehr, im Biathlon ist es natürlich eine Mischung aus Teamsportart zum einen, aber vor allem natürlich auch Einzelsportart und wo man nicht wie in der Mannschaftssportart jeden Tag ins Training geht, sondern sehr viel selbst seinen Hintern hochkriegen muss. Du bist ja nach der Laura Dahlmeier, das ist jetzt ein bisschen her, dass die Gast war hier im Sport im Kopf Podcast, die zweite Biathletin. Und naja, ich glaube, man kann schon sagen, Laura ist ein bisschen erfahrener als du, ist ja auch schon ein bisschen älter, hat inzwischen auch schon länger aufgehört, war aber auch sehr, sehr erfolgreich. Das wissen die meisten. Daher interessiert mich jetzt vor allem deine Meinung als noch sehr junge Athletin. Was denkst du oder was sind für dich die größten Herausforderungen, mentalen Herausforderungen im Biathlon im Allgemeinen?
Also ich glaube schon mal ganz klar, eigentlich das Schießen, dass man da wirklich immer die komplette Konzentration am Schießstand hat, wirklich fokussiert ist, im Tunnel ist, bei sich ist und sich nicht ablenken lässt. Dann ist mir jetzt vor allem letztes Jahr im Weltcup aufgefallen, wie lang dann doch eine Saison ist, wie sehr man unterwegs ist. Also man muss auch immer mental auf der Höhe sein. Das ist, glaube ich, auch eine ziemlich große Herausforderung. Und dann natürlich auch immer die ganzen Quali-Kriterien. Man muss sich immer wieder beweisen, man kriegt eigentlich nichts geschenkt. Und das sogar auch, wenn man eigentlich ein fester Bestandteil ist. Also es kann jederzeit wieder nach unten gehen und da immer auf Zug zu sein, das ist schon eine große Herausforderung.
Sorgt doch für einen ganz schönen Druck, oder? Also ich glaube, das wissen vielleicht auch viele nicht, nur weil man in einem Nationalkader ist, bedeutet das nicht automatisch so die nächsten 10 Jahre hier jetzt Freiticket für alle großen Wettkämpfe, sondern wie du sagst, man muss sich ja immer neu wieder beweisen, gegenüber den Älteren jetzt in deinem Fall, aber es kommen ja irgendwann, bist auch du älter, Jüngere auch nach.
Ja, natürlich ist, glaube ich, in jeder Sportart so. Es ist auch schön, dass man natürlich auch den anderen auch mal eine Chance gibt. Wenn immer die gleichen oben laufen, ist natürlich auch langweilig. Aber es ist schon eine enorme Drucksituation für die, die halt oben laufen und wissen, sie müssen jetzt eigentlich immer die Leistung bringen.
So ein bisschen Konkurrenz belebt das Geschäft aber auch. Ja. Wann verspürst denn du am meisten Druck? Also ist es beim Schießen oder würdest du sagen, ist es in der Verfolgung? Wo sind für dich die Situationen? Also du bist ja so ein sehr gelassener Typ, meintest du bei der Beschreibung. Kann ja sein, dass Schießen dich überhaupt nicht juckt. Was für viele schon, soweit ich weiß, ein großes Druckthema ist. Aber wo verspürst du am meisten Druck?
Auf jeden Fall beim Schießen, wenn ich Druck verspüre und dann schon eher beim Massenstart, wenn es dann wirklich zum ersten Schießen geht. Und dann gibt es ja schon Leute, die sehr schnell den ersten Schuss setzen. Da verspüre ich dann schon auch Druck. Genau, und es kommt auch eigentlich immer ein bisschen auf den Tag drauf an. Es gibt Tage, da verspüre ich ein bisschen mehr Druck. Manchmal bin ich einfach in meinem Tunnel, da kann mich keiner rausbringen. Aber ich würde schon sagen, das Schießen macht mir am meisten zu schaffen.
Wobei, soweit ich habe ja versucht, gut zu recherchieren. Du schießt ja sehr gut, oder? Also da gab es ja auch schon Nullrunden letztes Jahr.
Ja, vor allem letztes Jahr mit meinen ersten 4x0 im Einzel. Ich habe mich schon deutlich verbessert zu den Jahren davor im Schießen. Bin zwar immer noch nicht die Top-Schützin, aber ich denke, ich bin jetzt schon deutlich besser geworden zu den Jahren davor.
Das heißt, wenn das starke Laufen, das ja da ist, noch mit dem guten Schießen vom letzten Jahr kombiniert wird, dann können wir uns da noch einiges erhoffen. Ja. Aber ich will jetzt keinen Druck ausüben. Was für Gedanken, oder erinnerst du dich an Gedanken, die dir da in den Kopf kommen? Wenn du mal nicht in deinem Tunnel bist, und wenn du in deinem Tunnel bist, ist ja alles gut.
Ja, ich glaube, es ist schon, man malt sich dann doch recht viel aus. Ich würde schon sagen, vor allem beim ersten Schuss, wenn der daneben geht, dann denkt man sich schon, boah, jetzt habe ich schon einen daneben geschossen. Jetzt darf auf keinen Fall der zweite kommen. Dann, wenn der zweite kommt, also man, es geht dann immer weiter. Also man malt sich dann eigentlich schon den ganzen Wettkampf aus. Man weiß schon eigentlich immer, wo man so richtig steht. Du musst im Weltcup eigentlich fast 0-0 schießen, um vorne dabei zu sein, mindestens die 90%. Und ja, das ist dann eigentlich immer so der Gedankengang, der folgt im Schießen.
Der negative Gedankengang, ja. Das ist ganz schön gerade beschrieben. Wenn so ein Gedanke aufploppt, macht er ja auch was mit den Gefühlen. Das ist so ein Kreislauf, den ich ganz gern beschreibe. Und klar, was löst es aus? Boah, Mist, jetzt habe ich den ersten schon verschossen, wenn ich den zweiten jetzt auch nicht treffe. So, und was passiert? Ich fühle mich unsicher, ich fange an zu zweifeln. Und das ist natürlich bei so einer Präzisionssportart, wie jetzt in dem Fall der Teilschießen, crucial. Weil was passiert, wenn ich zweifle? Was macht das meistens dann mit Verhalten? Kennst du das Gefühl?
Ja, man wird unsicher, fängt an zu schwanken, ist nicht mehr konzentriert.
Ja, super. Also natürlich beim Schießen daneben.
Ja, kein gutes Gefühl.
Kein gutes Gefühl. Aber deswegen, du beschreibst es ganz gut, so dieses Versuchen im Tunnel zu bleiben, was da hilft. Oder was ich auch oft rate, ist, sich vorzustellen, so einen Luftballon zu hocken oder so einen Ball, also wo praktisch alles von außen abprallt, um wirklich nur im Hier und Jetzt zu bleiben. Weil das gefährlich ist ja, wenn die Gedanken entweder irgendwo nach hinten schweifen in die Vergangenheit oder die Zukunft. Und gerade Schießen ist, finde ich, immer ein super Beispiel, weil es ja auch so schnell ist. Also es ist ja, man kann da nicht viel verändern. Das geht ja zack, zack, zack und dann ist es auch schon rum. Und deswegen ist es da so wichtig, im Hier und Jetzt zu bleiben.
Das war auch echt interessant bei der WM. Da hat mich dann der Trainer gefragt.
Der Erwachsenen-WM jetzt 24,
ja, in Nove Mesto letztes Jahr. Ja. Oder wurde ich im Interview gefragt, was ich denn jetzt gedacht habe beim Schießen. Und dann war halt das Lustige, dass ich mich überhaupt nicht mehr an das Schießen erinnern konnte. Das war einfach, das Gutes ist so Zeichen. Eher einfach abgelaufen. Ich glaube, das ist so das Beste, was einem passieren kann, wenn man es einfach laufen lässt.
Voll. Und es ist so, ich glaube, das, vielleicht kennst du das, ist ja so dann so das Flow-Gefühl. Mhm. Also man kann das ganz schwierig beschreiben, aber so ein Moment, wo alles perfekt lief, also wo, und dann kann man sich auch meistens nicht daran erinnern, was in dem Moment die Gedanken waren. Es war nur ein unfassbar gutes Gefühl. Hat man leider nicht so oft. Aber wenn, dann weiß man meistens schon, okay, das war jetzt perfekt. Da warst du wahrscheinlich ziemlich im Flow-Gefühl. Das war auch die Nullrunde, oder?
Ja.
Ja, genau. Wo ihr, genau, Bronze mit der Staff.
Nee, das war im Einzel.
Ah, das war im Einzel. Ja, okay.
Die 4x0.
4x0, ja. Ah, nee, das war das, wo du Gold geholt hast im Einzel.
Nee.
Das muss ich... Im Einzel hast du...
Jetzt
ist der Punkt, wo ich durcheinander gekommen bin.
Vierte bin ich geworden.
Im Einzel bist du... Ah, du hast genau
verpasst. Ja, da ich keine Medaille.
Die WM, stimmt, ja. Naja, gut, man braucht ja noch Luft nach oben. Bei der ersten WM eine Medaille zu holen, ist ja auf jeden Fall schon mal, glaube ich, sehr gelungen.
Kleine Werbung. In jeder Folge stelle ich passend zur Sportart meiner Gäste eine Frage an die Experten des exklusiven Sport im Kopf Partners Sport 2000. Somit habt ihr zusätzlich zum Thema einen weiteren Mehrwert mit nützlichen Infos. Meine heutige Frage geht an den Langlauf-Experten Roberto Hörold. Lieber Roberto, worauf sollte ich beim Kauf von Langlaufski achten?
Hallo liebe Skilanglauf-Freunde und die, die es werden wollen. Wir machen heute eine Reise durch den Klassisch- und Skating-Skibereich, in dem ich euch etwa ein bisschen erklären kann, wie das Ganze so funktioniert. Bei Klassisch zum Beispiel gäbe es als Steigzone ein Wachsski, ein Schuppenski oder ein Fellski. Beim Wachs ist eine klebrige Wachsschicht, die den Ski festhält, damit er nicht nach hinten durchrutschen kann. Bei der Schuppe wäre es eine Fräsung, die sie in den Schnee reindrückt und den Ski festhält. Und beim Fell sind es tausende von kleinen Härchen, die sich in den Schnee reindrücken und auch den Ski festhalten, damit man sich gut abdrücken kann. Bei Skating wie bei Klassik ist es so, dass das Gewicht entscheidend ist für die Skilänge. Und bei Skating ist es auch ratsam, etwas kürzere Skier zu nehmen, damit man leichter laufen kann. Also die Lauftechnik wie beim Schlittschuhfahren, wer das kennt, oder beim Skirollerfahren würde da ganz gut funktionieren. Und wir freuen uns gemeinsam auf eine gute Saison und hoffen auf viel Schnee. Vielen Dank.
Vielen Dank, Roberto. Wer neugierig geworden ist und sich nach passenden Langlaufski umschauen und informieren möchte, dem füge ich einen Sport 2000 Link in die Shownotes. Und jetzt hoffen wir auf einen guten Winter und viel Spaß beim Weiterhören.
Welche Challenges waren denn deine Größen im Juniorenbereich? Also wir schwanken ja so ein bisschen her heute. Wir wollen uns ja vor allem auch darüber unterhalten, was so ein Wechsel mit sich bringt, auch ein schneller Wechsel in sehr jungen Jahren. Und wenn du jetzt mal so, naja, es ist schwierig, wenn ich sage zurückschau, weil es halt einfach noch letztes Jahr 23 bist du ja auch noch im Juniorenbereich an den Start gegangen. Aber was waren da für dich die größten Challenges?
Ja, ich denke also erstmal die größte Challenge noch so zum Bereich zum Junioren, zu den Junioren war dann, denke ich, schon die Schule, das alles unter einen Hut zu bringen. Ich war dann schon, kam meistens erst um 5:30 nach Hause, habe dann noch selber für mich trainiert. Ich glaube, dadurch habe ich auch ein recht gutes Körpergefühl, weil ich einfach dann wusste, boah, entweder mache ich es jetzt, mache es gescheit, bin überzeugt davon, was ich mache. Oder ich lasse es halt einfach gleich bleiben, weil es ansonsten keinen Sinn macht. Ich denke, da habe ich extrem viel für mich selber gelernt in der Zeit, wo ich halt noch recht viel auch alleine trainiert habe. Ja, ich denke, das hat mich brutal viel weitergebracht. Und ich glaube, eine andere Challenge war natürlich auch, dass ich da so hochgerattert bin, quasi durch die ganzen Kader. Ich habe nicht viel Zeit in den jeweiligen Kadern verbracht. Habe dann natürlich auch immer wieder neue Teammitglieder mitbekommen, neue Trainer und das halt in einer recht kurzen Zeit. Und ich glaube, das war auch eine kleine Challenge für mich, da ja, so schnell klar. Das Umfeld, was wechselt.
Neue Betreuer. Ja. Glaubst du, dass du in dieser Schulzeit, du hast es jetzt ganz gut beschrieben, das vergessen nämlich immer viele in dem Juniorenbereich, dass der ja meistens oder im besten Falle derjenige oder diejenige noch in die Schule geht, dass du da auch sehr viel zum Thema Selbstverantwortung gelernt hast und Commitment, weil ich glaube, es funktioniert nicht ohne, dass, wenn man selbst als Athlet oder Athletin wirklich das Commitment mitbringt. War das bei dir schon immer da oder würdest du sagen, du hast da auch sehr viel dazu gelernt, dass du das brauchst, um erfolgreich zu sein und dass es dich weiterbringt?
Ja, ich habe es auf jeden Fall die letzten paar Jahre mehr gelernt. Ich hatte früher auch mal einen Trainer, einen Conny Winkler, der hat immer viel von dem Körpergefühl geredet. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und dann in dem Abiturjahr habe ich halt wirklich gemerkt, was wichtig ist, was brauche ich jetzt. Und habe es halt auf die wichtigsten Dinge minimiert. Und ich glaube, dadurch habe ich auch echt gemerkt, dass ich gar nicht so viel brauche und dass weniger letztendlich dann doch ein bisschen mehr ist. Und dass man einfach auf die wichtigsten Punkte fokussiert ist.
Also auch so Thema Übertraining, hast du relativ früh gelernt, es nicht zu tun, sondern darauf vertraut, dass das, was du machst, dass das gut ist und dass dich das weiterbringt und dann da aber mit 110%iger Qualität zu trainieren.
Ja.
Ja, das ist ganz spannend. Lernen manche oft sehr spät, zu spät. Querstrich zu spät. Hast du denn schon mal Erfahrung mit sportpsychologischem Training oder Mentalcoaching gemacht?
Ja, also wir hatten im Jugendbereich, hatten wir immer einen Sportpsychologen mit. Der hat dann aber, hat sich halt angeboten und da habe ich halt gesagt, dass ich momentan keine Hilfe brauche. Und hat uns halt dann immer so ein paar, ja, Hilfepunkte auf den Weg gegeben, was man zum Beispiel vor dem Wettkampf machen kann oder mit diesem Jagdmodus oder Fluchtmodus, kennen Sie bestimmt auch.
Fight or flight.
Ja.
Es gibt noch den Freeze, den vergessen manchmal viele. Das ist so der Frosch, der sich totgestellt auf den Rücken legt und nichts mehr macht und resigniert.
Das ist der ungünstige Wettkampf.
Das ist der ungünstigste. Aber auch den gibt es, deswegen sollte man ihn ansprechen. Aber ja, fight or flight.
Ja, ja. Genau. Aber mehr Berührpunkte hatte ich jetzt noch nicht damit. Aber ich denke, es ist sehr, sehr sinnvoll, vor allem im Leistungssport früh damit anzufangen, damit man einfach eine gewisse Grundlage hat.
Ja, klar. Ich meine, das ist ja, das Schöne ist, dass das Thema ja inzwischen auch einfach Tabuthema wirklich schon lange nicht mehr ist. Gibt ja andere Nationen, die schon seit zig Jahren viel mehr im mentalen Bereich arbeiten. Und ich glaube, das ist auch was, oder das Feedback, das ich von, also auch inzwischen Schönes von Trainern natürlich auch, die ja immer eine große Verantwortung mittragen, höre. Es gehört halt dazu, wie, Kondi, wie Kraft, wie manchen Sportarten Taktik, eben auch die mentale Komponente. Und klar, wenn es nach oben geht, mehr Druck dazu kommt, den werden wir nicht ändern können. Der wird bleiben, es wird stressig sein und man kann aber einfach super Möglichkeiten lernen, damit umzugehen. Jetzt haben wir sie am Anfang schon kurz erwähnt, ich bleibe immer wieder dran hängen, Jahrgang 2004, mein Abi-Jahr, in dem du geboren wurdest, eigentlich schon wild. Ich war nicht am Werdenfels-Gymnasium, das wäre jetzt auch noch lustig gewesen, da hast ja du Abi gemacht. Ich war in Murnau und 23 warst du noch im Juniorenbereich aktiv, unterwegs, sehr erfolgreich und genau, wenn ich richtig rechne, warst du dann gerade 19, als du in den Nationalkader gekommen bist. Und über diesen Wechsel, die Unterschiede und die Herausforderungen wollen wir ja heute sprechen. Und jetzt würde mich mal interessieren, erinnerst du dich an den allerersten Gedanken, als der Anruf vom Bundestrainer vermutlich kam? Ja, Selina, Nationalkader anrücken.
Ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern, aber...
War es nicht so spektakulär? Hast du darauf gewartet?
Ja, also ich habe es, man hat es irgendwie schon ein bisschen vorhergesehen. Ja. Ist natürlich schon die Frage gewesen, kann man die Junge jetzt wirklich zu den Eltern oben reinstecken? Ja. Haben wir uns natürlich irgendwie alle so ein bisschen gefragt, aber ich glaube, dass ich auch so vom Typ her relativ schon weit entwickelt bin. Das kriege ich auch immer oft von meinen... jetzt Teamkolleginnen gesagt, zum Beispiel Vanessa oder Janina sagen, oder Sophia, die sagen zum Beispiel auch mal alle, boah, du bist für dein Alter schon so weit irgendwie im Vergleich zu anderen. Ich glaube, dass man mich da schon einfach ohne schlechtem Gewissen gut reinstecken konnte. Ich glaube, anderen wäre es vielleicht ein bisschen schwerer gefallen, dann jetzt letztendlich mit den, das sind ja doch schon fünf, sechs Jahre älter als ich, dass man da gut auskommt und da auch auf einer Wellenlänge ist.
Hättest du Mitentscheidungsrecht gehabt? Macht man natürlich nicht.
Ja,
aber
klar.
Aber du hast überlegt, wie es dir, also hast reflektiert, okay, wie geht's mir da, wie wird es? Die sind alle 5, 6 Jahre älter wie ich. Natürlich alles gestandene Athleten, Athletinnen, die schon bei extrem wichtigen Events, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, wie es dir da ergeht?
Ja, natürlich habe ich auch erst so ein paar Zweifel gehabt, ob es dann letztendlich wirklich so gut hinhaut. Aber ich konnte ja auch viele davor kannte ich ja auch schon. Ja. Und ich denke, allein der Aspekt, dass natürlich die Erfahrung auch an mich weitergegeben werden kann, ich glaube, das ist schon ein großer Schritt, der einen weiterbringt, dass man einfach auch mal hören kann, was die anderen so sagen, was sie schon alles erlebt haben und einfach die Erfahrung dazu sammeln.
Ja, das sind ja auch wertvolle Erfahrungen, wo man wirklich auch von wirklich lernen kann, um vielleicht auch gewisse negative Erfahrungen nicht zu machen und sich da auch aktiv, machst du das auch aktiv nachzufragen, dir Feedback zu holen?
Schon, also letztes Jahr war es nochmal ein bisschen mehr, aber ich frage schon dann immer viel nach, ist es dann doch in Ordnung oder jetzt auch, wenn ich ein paar Fragen zum Training habe, ja, was meinst du, ist es vielleicht doch ein bisschen zu viel oder ich frage schon immer viel noch nach.
Ja, sehr gut. Jetzt darfst du ja rein theoretisch noch bei den Junioren starten, noch zwei Saisons, genau. Machst du das oder macht man das dann nicht mehr?
Also jetzt je nachdem wie die Leistung halt ist, aber ich denke, dass ich jetzt momentan gut im Weltcup oder IBU Cup besser aufgehoben bin wie jetzt im Juniorenbereich. Natürlich rücken auch viele von unten nach. Immer Jüngere kommen jetzt auch in den Junior Cup rein und ich glaube, dass da für mich jetzt erstmal die Zeit so ein bisschen abgeschlossen ist. Ich habe jetzt schon viel erreicht im Juniorenbereich und ich glaube, ich will eher weiter nach oben zielen und sehe da eher im Weltcup und im IBU Cup meine Ziele.
Ja, ich glaube, das ist ja auch wichtig. Ich meine, wenn man die Messlatte, also wenn man die Ziele an der Weltspitze sieht oder ich sage jetzt mal im Weltcup-Bereich, muss man sich ja auch mit denen messen. Und beides geht wahrscheinlich nicht. Ja. Also das ist natürlich auch zeitlich und von der Leistung her nicht machbar. Und wie du sagst, da freuen sich andere über die Medaille. Und du musst dich natürlich jetzt nach oben kämpfen. Mhm. Ja, nach oben kämpfen. Was waren denn für dich die größten Herausforderungen bei diesem Wechsel, der ja auch sehr schnell war, vom Junioren zum Erwachsenenbereich?
Ja, also wie schon gesagt, halt dieses schnelle Wechsel, also viele neue Gesichter auf einmal, viel Input. Man muss dann schon sehr schnell rausfiltern, welche Personen sind mir anvertraut, welche Tipps kann ich ernst nehmen oder sollte ich ernst nehmen. Und auch so ein bisschen filtrieren, weil sonst irgendwann brodelt's im Kopf, alles will raus und ja, gefühlt explodiert auch der Kopf. Und so viele neue Sachen, die man letztendlich dann kennenlernt. Und da so ein bisschen, zu filtrieren einfach die wichtigsten Informationen. Ich glaube, das ist mir dann schon recht schwer gefallen. Und dadurch auch, dass ich jetzt von der Schule halt kam, recht wenig Trainingsstunden hatte. Also die Trainer haben mich wirklich gefragt, ob das alles war, was ich trainiert habe. Und da natürlich langsam zu steigern, den Trainingspensum, das ist, glaube ich, auch eine sehr große Herausforderung gewesen, dass man mich da einfach nicht überfordert. Und das waren, glaube ich, so die größten Herausforderungen jetzt für mich.
Ich stelle es mir auch total schwierig vor, da so die Ruhe beizubehalten, also bei diesem auszusondieren, weil man möchte natürlich dann auch den Erwartungen gerecht werden und man hat ja dann auch, kann ich mir vorstellen, eigene Erwartungen, die sehr groß sind und da die Geduld und Ruhe beizubehalten, zu sondieren oder auszufiltern, wie du es beschrieben hast, okay, ich mache jetzt nicht alles auf einmal, sondern sich da langsam ranzutasten. War das ein Thema für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, mir ist es jetzt dieses Jahr nochmal ein bisschen schwerer gefallen, weil man kriegt richtig viel Input und irgendwann hat man einfach auch keine Lust mehr, das alles zu hören, wenn es dann immer wieder das Gleiche ist. Und das bringt einen natürlich auch nicht weiter, wenn man sich dann mehr darüber aufregt, über den Input, wie das Gute draus zu ziehen. Deswegen ist es schon wichtig, dass man dann einfach so ein bisschen den Filter anwirft und für sich selber entscheidet, woran möchte ich jetzt wirklich arbeiten und dann halt nur die wichtigsten Sachen rausnimmt.
Ist das was, wo du sagen würdest, in deinen noch jungen Jahren, sage ich jetzt mal, aber dass das schon auch ein Stück weit Erfahrungen sind, die du bisher gemacht hast, gelernt hast, also du hast es zu Anfangs beschrieben, auch dieses Körpergefühl zu entwickeln, dass du dir vertrauen kannst, also dass du ein gutes Gespür dafür hast, was für dich gut ist und weniger gut. War das ein Prozess oder fiel dir das schon immer leicht?
Es fiel mir schon immer leicht, aber ich glaube, ich habe mich trotzdem über die Jahre weiterentwickelt, was das angeht. Bin mehr eigenständiger geworden, weiß mehr mit mir selber umzugehen und schaue halt jetzt auch mittlerweile immer mehr auf mich selber, anstatt zu gucken, oh, jetzt trainiert irgendjemand anders eine Stunde länger. jetzt muss ich auch eine Stunde länger trainieren. Und ja, ich glaube, das kommt so alles nach der Zeit, wo man weiß, was einem jetzt letztendlich am besten tut.
Na, dem auch lernen zu vertrauen.
Ne? Ja.
Wie hast du dich darauf vorbereitet, dass eventuell deine großen Erfolge jetzt erstmal ausbleiben werden? Auf dem Weg, sich dorthin zu arbeiten. Also wir wissen es ja noch nicht. Es war letztes Jahr schon relativ erfolgreich, aber man weiß ja, oder es ist ja meistens so, dass im Übergang man vielleicht nicht gleich so diese krassen Überfliegererfolge hat wie im Juniorenbereich. Hast du darüber schon mal nachgedacht oder ist das für dich ein Thema? Oder?
Ja, klar. Also nach letzter Saison dachte ich mir schon, ja okay, irgendwie war die, also diese Saison davor, irgendwie schon ein bisschen erfolgreicher, aber man muss das dann, glaube ich, auch alles immer so ein bisschen in
Relation setzen.
Ja, genau. Und dafür war das letzte Jahr eigentlich auch brutal erfolgreich. Ja. Ja, man malt sich das dann doch immer ein bisschen schöner aus, aber ich glaube, ich kann echt stolz auf mich sein, dass ich das erste Weltcupjahr so rumgebracht habe. Auch recht gute Platzierungen zum Schluss eingefahren habe. Und es ist natürlich, man will natürlich immer viel erreichen. Mhm. Die Erwartungen von außen sind ziemlich groß. Wobei ich sagen muss, dass ich darauf nicht so viel Wert lege, sondern lieber auf meine eigenen Erwartungen.
Die sind wahrscheinlich eh auch hoch genug.
Ja, noch höher sogar. Aber ja, dass man da so ein bisschen die Erwartungen von außen stumm stellt und auf die eigenen ein bisschen mehr Wert legt, weil auf die kann man, glaube ich, ein bisschen mehr vertrauen.
Mhm. Ja. Ja, und halt auch natürlich Durchhaltevermögen, also zu wissen, okay, um an diese Ziele zu kommen, brauchst halt einfach viel Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen und auch wahrscheinlich ein Stück weit die Geduld und Konstanz, um da dran zu kommen.
Ja, und vor allem, ich glaube, es kann auch nicht immer bergauf gehen. Ich glaube, es muss auch mal bergab gehen, um dann wieder ja stärker bergauf gehen zu können.
Das unterschreibe ich dir.
Ja, einfach Erfahrungen sammeln und auch aus den negativen Sachen einfach was Gutes zu ziehen.
Ja, absolut. Ich meine, also gerade aus negativen Sachen lernt man extrem viel. Also dieser Spruch am Comeback Stronger. Oder, ja, genau. Das ist ja. So, man lernt da einfach extrem viel draus. Und wenn die auch lange Zeit ausgeblieben sind, irgendwann kommen sie. Und deswegen ist es auch gut. Jetzt, ich sage jetzt, es ist bei dir auch noch am Jammern auf sehr hohem Niveau, weil so viele negative Erfahrungen und schlechte Saisons gab es ja noch nicht. Aber ich glaube, es ist enorm wichtig, das auch zu lernen und trotzdem ruhig zu bleiben und dann nicht ungeduldig zu werden. Was würdest du denn sagen, war für dich letztes Jahr, vielleicht gibt es eine Situation, vielleicht der Start der WM, die für dich besonders anspruchsvoll war?
Ich glaube, anspruchsvoll war die Situation, als ich dann wieder zurück in den IBU Cup musste für das eine Rennen, weil ich erst natürlich am Boden zerstört war. Aber ich muss sagen, es hat mich um so viel stärker gemacht, weil ich dann einfach wieder meinen Reset-Knopf gedrückt habe und dann einfach wieder das Normale gemacht habe. Und es hat eigentlich, ich glaube, es hat mich so viel weitergebracht, weil letztendlich waren dann die Rennen danach bei der WM die besten Rennen der Saison. Und ich glaube, ich habe es vielleicht auch einfach mal gebraucht, nochmal meinen Kopf nochmal auf Null zu setzen, meinen Körper auf Null zu setzen. Und es war im ersten Augenblick, war es echt sehr anspruchsvoll für mich, allein die ganzen Ski wieder zu packen, mit dem Auto nach Hause zu fahren alleine. Hat mich auch viele Tränen gekostet, aber ich habe die Situation dann schnell abgehakt. Daheim. Einen Tag später war dann alles wieder in Ordnung und ich habe dann quasi meine neue Aufgabe wieder als Ziel gesetzt und es hat dann eigentlich perfekt funktioniert und besser hätte es dann letztendlich auch nicht laufen können.
Ja, das sind natürlich Erfahrungen, die Gold wert sind. Also ich finde das ganz schön, den Prozess, also ich finde, man darf ja auch traurig sein, enttäuscht sein und das ist dann vielleicht auch wütend oder zweifelt, wenn man da so, naja, degradiert ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber halt erstmal wieder nicht im Weltcup starten darf und man denkt sich, ja toll, vielleicht komme ich gar nicht mehr hin. Und so einen Reset-Knopf zu drücken, ist da was ganz Wichtiges. Und ich glaube, was dir gut gelingt, ist, sich auf das zu konzentrieren, was du bisher gut gemacht hast und darauf wieder aufzubauen. Und diese positive Erfahrung, dass du dann auch belohnt wurdest mit den guten Ergebnissen, ist natürlich Gold wert für die Zukunft.
Ich glaube, ich bin eh so eine Person, ich hake dann ziemlich schnell die schlechten Dinge ab. Bin auch nicht so enttäuscht wie manche andere nach dem Rennen, wenn es mal nicht so lief. Ich glaube, das ist auch eine recht gute Eigenschaft von mir, dass ich dann eigentlich immer wieder weiter nach vorne schaue, schon mal den nächsten Wettkampftag ins Visier nehme und nicht noch ewig lang philosophiere, warum es jetzt so schlecht war oder mich da weiter in die Negativspirale zu ziehen.
Ja, vor allem, das hätte ja auch wieder negative Auswirkungen auf das Training, ja, das dann ja ansteht. Und hast du da einen großen Kalender bei dir zu Hause?
Mit Training?
Ja, mit den Highlights oder Wettkämpfen, um so ein bisschen das vor Augen zu haben, okay, was steht an, was kommt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich alle meine Termine mal eingetragen. Dann kann ich mich da eigentlich auch so am besten drauf vorbereiten und weiß, wann was Sache ist.
Ja, das ist, glaube ich, ist ein ganz schönes Tool, das ich oft mache mit Athleten, Athletinnen. So einen großen Kalender, den man wirklich sieht, also der wo hängt und nicht halt irgendwie nur digital, wo man dann auch Sachen mal reinschreiben kann, ankringeln kann, um auch so ein bisschen auf dem Schirm zu haben, okay, wann geht's wieder los mit zum Beispiel den Bogen zu spannen, um letzten Endes vor so einem Wettkampf sich auch wieder in so ein optimales Wettkampfniveau zu bringen. Und so ist es irgendwie auch gut zum Abschließen, weil man dann sieht, okay, hey, da kommen jetzt noch vier Rennen, das bringt jetzt überhaupt nichts, hier an dem nicht so gut gelungenen Rennen festzuhalten, weil das ja auch wieder negativen Einfluss hat auf meine Vorbereitung für vielleicht, ja gut, ihr habt ja auch relativ viele Wettkämpfe,
ja,
gell? Also für vielleicht dann in 2 Wochen oder da ist ja nicht viel Zeit dazwischen.
Ja.
Wie viele Wettkämpfe fährst du so Pi mal Daumen im Jahr?
Boah, ich weiß es gar nicht. Es sind jetzt, ja, so um die 20 bis 30 rum.
20 bis 30.
Also wir haben immer Trimester und mit 3 Wochenenden. Ja. Also ja, kommt schon einiges zusammen. Ja,
20 bis 30, oder wenn man sich mal überlegt, wie viele Wochenenden ein Jahr überhaupt hat, das ist knackig. Und im Sommer dann auch noch auf Skirollen.
Ja.
Immerhin in Norwegen. Wie drückst du denn deinen Reset-Knopf eigentlich? Also wie lenkst du dich dann auch ab mit irgendwas oder gehst mal komplett raus aus der, ich sage jetzt mal aus der Biathlon-Bubble-Sportart, hast andere Hobbys, triffst Freunde? Also wie drückst du am besten den Reset-Knopf?
Musik hilft mir extrem viel.
Die du selbst machst oder hörst?
Nicht, die ich selbst mache. Das lieber nicht. Da kommt nur Schlechtes zusammen, glaube ich. Ich höre auf jeden Fall. Ja. Ich würde gerne Musik machen können, aber so begabt bin ich da nicht. Ja, und da einfach daheim zu sein, das gibt mir extrem viel hier. Ich liebe einfach hier Mittenwald die Heimat, muss ich sagen. Das gibt mir so viel zurück. Und meine Familie, mein Hund, vor allem Hunde. Hunde können nicht sprechen, die hören einfach
super
zu.
Ich liebe es auch.
Ja.
Und freuen sich immer, wenn man kommt.
Ja. Gibt nichts Besseres. Nee, auf jeden Fall, ja, sowas. Und einfach mal das Biathlon. Also ich habe eigentlich immer so, nicht die Regel, aber meine Eltern regen sich schon immer auf. Daheim, wenn ich von den Wettkämpfen nach Hause komme oder von den Lehrgängen, bin ich erstmal froh, wenn es überhaupt nicht um Biathlon geht, sondern einfach um irgendwas anderes. Und ich hasse dann auch jede Frage über Biathlon. Dann kann ich auch schon echt mal unangenehm werden. Ich bin dann auch mal froh, wenn es dann einfach mal nichts mit Biathlon zu tun hat.
Ja, was aber, glaube ich, auch total gut ist. Ich gehe mal davon aus, dass es ja etwas ist, was du sehr, sehr gerne auch machst. Mhm. Aber zwischendurch diese Pausen zu haben, um auch wieder irgendwo Kraft zu schöpfen, kreativ zu werden, um sich nicht permanent mit dem Thema, das ja auch, also zum einen ja, eine Leidenschaft, aber auch ein Beruf ist. Und ich glaube, das kennt ja jeder, der aus seinem Job heimkommt oder von seinem Job. Also ich möchte auch nicht jeden Tag wieder von meinem Job erzählen, sondern dass man dann einfach auch mal was anderes macht. Was würdest du denn sagen, was sind die größeren Unterschiede zwischen Junioren- und Erwachsenenbereich? Physisch, ja, vermutlich, und oder mental? Und wo würdest du sagen, sind da die größten Unterschiede, die dir so aufgefallen sind?
Ich würde schon eher sagen physisch, wobei natürlich mental, wenn man da das Schießen mit reinnimmt, auch eine sehr große Rolle spielt. Also man muss, wie schon vorhin erwähnt, eigentlich 100-90% haben, um vorne dabei zu sein. Aber auch, was das Läuferische angeht, ist es nochmal so ein Riesensprung im Weltcup. Da darf man sich kaum was erlauben oder eigentlich gar nichts erlauben, muss eigentlich immer topfit sein. Und ich glaube, es hat sich auch jetzt in den letzten Jahren nochmal brutal entwickelt. Mhm. Wir haben jetzt letztens auf dem Laufband in Norwegen, haben wir mal alte Staffeln angeschaut und alte Biathlon-Wettkämpfe, wo dann noch hier, wer ist gelaufen, die Miri ist sogar noch gelaufen. Und es, wenn man da die Lauftechnik gesehen hat, das hat sich alles so enorm weiterentwickelt. Und da ist wirklich keine Gnade mehr mittlerweile. Da musst du Vollgas geben, musst die Scheiben treffen und dann auch noch schnell die Scheiben treffen. Also da kommt irgendwie dann alles zusammen und es ist ein brutal hohes Niveau im Weltcup mittlerweile.
Ja, klar. Also ich finde das total spannend. Also Biathlon, weil eben gerade die physische und mentale Komponente, also einfach beide, gut, in jeder Sportart, aber diese sind ja auch nochmal zwei Sportarten. Mhm. Also das Laufen und dann diese Präzisionssportart mit dem Schießen. Gibt es da Leute, die im Juniorenbereich besser geschossen haben, als sie dann im Erwachsenenbereich schießen?
Ich glaube schon. Also ich glaube, es kann sich auch nach hinten entwickeln, weil man sich dann einfach mehr Druck macht. Und ich glaube, je mehr du dir den Druck machst und es mehr quasi willst und die Scheiben treffen willst, desto schlimmer wird es, glaube ich, auch einfach.
Das spricht dann wieder für die mentale Komponente, wie wichtig die ist. Und das ist ja gerade bei Präzisionssportarten definitiv, spielt die da eine Riesenrolle. Was ist denn für dich wichtig, damit du dich wohlfühlst? Also soweit ich das bisher rausgehört habe, ist es wichtig, damit du performen kannst? Und es gibt ja bestimmte Routinen, die man hat, vielleicht auch im Training und Wettkampf. Gibt es da Routinen, die du hast, die andere vielleicht nicht so haben, die dir wichtig sind? Also du möchtest sie jetzt nicht verraten?
So direkte Routinen nicht, aber ich glaube, ich mag es, wenn alles sehr einfach gestrickt ist. Mhm. Wenn nicht so viel, nicht so komplex alles ist. Mhm. Ich bin ein recht simpler Mensch und je einfacher, desto besser. Und ich glaube, das ist so... So meinst du, und es muss auch ruhig sein. Ich mag das nicht, wenn es so wuselig ist, alles und stressig. Ich bin dann immer so meistens auch die Person, die am längsten immer braucht, bis alles aufmunitioniert ist. Ich brauche da einfach meine Ruhe davor. Und ich glaube, das ist so mein, damit ich mich wohlfühlen kann, einfach kein Stress und alles so ein bisschen gelassen.
Hast du das dann auch manchmal Kopfhörer aufsetzt, wo keine Musik läuft, aber... Wenn man Kopfhörer aufhat, wird man nicht angesprochen und hat seine Ruhe.
Ja, das habe ich auch manchmal gemacht, ja.
Spannend, das kenne ich von mir noch früher, dass ich meinen Kopfhörer aufhatte und ich konnte aber auch keine Musik hören. Hab da jetzt auch nicht irgendwie einen Rhythmus gebraucht, aber wollte halt auch einfach so die Ruhe haben. Und das ist, finde ich, ein ganz cooler Trick, irgendwie sich Kopfhörer aufzusetzen, weil man wird man einfach nicht so oft angesprochen und hat aber dann seine Ruhe. Das ist irgendwie ganz gut. Wie sehr achtest du auf Schlaf, Ernährung, kochst du selbst? Das sind ja auch alles so Themen, die ja manchmal im Juniorenbereich noch keine so große Rolle spielen. Leider muss ich dazu sagen, also ich würde es da, man muss es jetzt nicht zwanghaft implementieren, aber es ist halt einfach extrem wichtig. Auch bildschirmfreie Zeit zum Beispiel, solche Themen. Wie hat sich das geändert bei dir vom Junioren in den Erwachsenenbereich?
Ich habe schon ziemlich früh damit angefangen, mit viel auf Ernährung zu achten. Mhm. Eigentlich schon so, ab der 10. Klasse sowas, also schon in der Oberstufe. Schlaf habe ich schon immer geschaut, dass ich da genug bekomme. Ich gehe auch mal recht früh ins Bett, stehe natürlich auch früh auf. Aber ich glaube, Schlaf, das kommt so mit einher, wenn man da ruhig und gelassen ist, gute Ernährung hat und... dann funktioniert es von selber mit dem Schlaf.
Wann gehst du ins Bett?
Ja, meistens so 21:45, 10, sowas.
Und stehst auf?
Je nachdem, heute war es jetzt 17:45, immer unterschiedlich, je nachdem.
Aber Minimum 8 Stunden Schlaf brauchst du, ja.
Also so 7 bis 8 habe ich meistens. Zu lang tut mir, glaube ich, auch nicht gut. Genau. Und mit der Ernährung habe ich eigentlich schon ziemlich früh angefangen, selber zu kochen. Bin irgendwie so, dadurch, dass ich so ein paar Rezepte mal probiert habe, gesündere bisschen reingerutscht. Und jetzt koche ich eigentlich mittlerweile für die ganze Familie immer.
Die Schuhe hast du jetzt angezogen.
Ja. Ja, aber es macht mir auch extrem Spaß. Dabei entspanne ich auch. Also es ist wieder so eine Sache, wo ich runterkomme. Und ja, aber ich glaube, es ist vor allem richtig wichtig. Den Fehler habe ich, glaube ich, jetzt so die letzten paar Jahre gehabt oder gemacht, dass ich halt versucht habe, dann sowas wie Low Carb zu machen oder sowas, wo es dann einfach nach hinten losgeht. Also als Sportler braucht man einfach die Energie und es ist extrem wichtig, da drauf zu schauen. Ich schaue natürlich, dass ich viel Proteine dabei habe und ja, es setzt mich einfach mit der Ernährung so ein bisschen auseinander und es macht mir einfach Spaß. Und man
Ja,
lernt da auch
ich
wieder dazu.
absolut. Und wenn man das dann auch noch so als Hobby für sich auch erkennt und findet, plus der Genuss, ich finde, das ist auch bei der Ernährung irgendwie wichtig. Und das Thema, ja, Kohlenhydrate, ich meine, Gott sei Dank tut sich da gerade super viel, dass man drauf kommt, dass einfach, ja, in allen möglichen Sportarten, auch Sportarten, Ausdauersportarten, wo natürlich auch das Gewicht eine gewisse Rolle spielt, aber dass Carbs einfach extrem wichtig sind. Das beste Beispiel war dieses Jahr, oh, nicht, dass ich mich jetzt hier vertue, aber ich glaube, es war der Abrahamsson, ein Rennradfahrer bei Uno X, Norweger auch, der lange Zeit, glaube ich, dachte, er wäre so ein Bergfahrer und plötzlich 14 Kilo, sie haben das dann mal umüberlegt, 14 Kilo zugenommen hat und dieses Jahr extrem lange ja auch bei der Tour de France sehr, sehr, sehr erfolgreich
Erfolgreich war.
war und ja, da mit den 14 Kilo mehr. Und für sich einfach geguckt hat, okay, was passt für mich als Mensch besser oder am besten? Und ja, das ist, glaube ich, ein Riesenthema, dass da Ernährung man ein bisschen weggeht von dem Thema Carbs weglassen und so weiter.
Ich glaube, es kann schon eine Zeit lang gut hinhauen, wenn man weniger wiegt, aber irgendwann zahlt es einem der Körper zurück.
Exakt.
Und ja, man braucht einfach die Energie, vor allem jetzt bei uns auch im Sport. Du brauchst ein bisschen Substanz, um einfach, ja, vor allem im Winter den Stress und alles gut verkraften zu können.
Ja.
Und da brauchst du einfach, ja, Power.
Ja, nee, absolut. Also ich glaube, auch eine Zeit lang geht das gut, aber es ist sicherlich keine langfristige Lösung. Und irgendwann kommt man ins Defizit und dann geht der Schuss halt voll nach hinten
Ja.
los. Ja, Selina, wir kommen langsam zum Ende. Oh nee, was ich dich natürlich jetzt noch fragen wollte, was wird es denn zum Essen geben, wenn die Selina Grotian zum Essen einlädt und kocht, wo sie so gerne kocht?
Oh, schwierig. Also ich esse extrem gerne Kaiserschmarrn,
Ja, das ist schon mal sehr gut.
aber ich glaube, der von meiner Mama ist trotzdem noch der bessere, deswegen würde ich
Habt ihr da
eher,
so ein Battle so ein bisschen?
ja, deswegen würde ich die Mama den Kaiserschmarrn als Nachspeise machen
Tust du
lassen.
Eiweiß aufschlagen, unterheben?
Ja.
Oder ja? Okay.
Wer
Rosinen oder
schlägt
keine
besser das
Rosinen? Genau.
Eiweiß?
Rosinen oder keine Rosinen?
Keine.
Keine? Okay.
Und aber ich esse meinen Kaiserschmarrn immer mit Ovomaltine.
Das ist
Das ist
interessant.
sehr
Wieso?
gut.
Also Ovomaltine Creme.
Ja,
Ah ja,
Aufstrich.
das
Das
ist
ist sehr
böse.
gut.
Ja, das ist okay.
Aber ich würde Curry kochen.
Ja, Curry geht immer, gell?
Ja.
Es geht vor allem noch am nächsten Tag gut. Meist oft sogar noch besser,
Besser,
gell?
ja,
Ja,
wenn es
ja.
so durchgezogen ist.
Ja, okay,
Weil ich
sehr gut.
bin kein Entscheidungsmensch, das ist auch noch eine Eigenschaft. Ich kann mich sehr schlecht entscheiden. Deswegen Lieblingsessen zu finden, ist bei mir sehr schwierig,
Das ist
weil
auch,
so
finde ich,
vieles gut.
tagesabhängig.
Ja.
Man hat mal Lust darauf. Ich finde auch, ob Winter oder Sommer ist, also ob es warm oder kalt ist, finde ich, spielt eine Riesenrolle. Ja, auch wie man sich bewegt hat. Das ist auch, finde ich, wieder, je nachdem, was für ein gutes Körperempfinden und Gefühl man hat. Also ich finde, ich merke das. Wenn ich viel Energie verbrauche, brauche ich auch mehr. Man spürt es schon. Und
Ja.
dann gibt es Tage, wo ich mich weniger bewege und mir denke, hey, irgendwie habe ich viel weniger Hunger. Also wenn man da irgendwo so ein Gespür dafür entwickelt, und das natürlich dann auch immer, wirkt sich auf das Gericht aus.
Ja.
Ich glaube, man hört eh schon meinen Magen knurren die ganze Zeit. ja, wir kommen in Richtung Ende, Selina. Und jetzt so eine letzten Fragen, vielleicht sogar die letzte Frage. Jetzt hast du ja die Erfahrung gemacht, wie schnell so ein Wechsel gehen kann. Hast du vielleicht auch nicht gedacht mit 17, dass du mit 19 dann 2 Jahre später schon im Nationalkader bist? Und dass dieser Wechsel von Junioren zu Erwachsenen einfach schwuppdiwupp nicht von heute auf morgen, aber schneller kommen kann, als man vielleicht ihn auch erwartet. Hättest du dich auf manche Sachen besser vorbereiten können, wenn du dich damit auseinandergesetzt hättest? Oder sagst du, nee, das war schon gut so, weil dann habe ich mich nicht kirre gemacht? Und gibt es da Themen, wo du vielleicht sagen würdest, ja, das rate ich jüngeren Athleten, Athletinnen. Jetzt bist du nämlich schon im Alter, wo du noch jüngeren Tipps geben könntest, um vielleicht auf diesen Wechsel ein bisschen besser vorbereitet zu sein. Also du, für dich war ja okay, aber auch du hattest deine Challenges. Was wären da so Tipps, die du geben würdest?
Ja, ich glaube schon, dass es recht schwierig war, jetzt bei mir durch die Trainingsstunden das anzupassen. Ich glaube, da hätte man vielleicht schon ab und zu mal ein bisschen kürzer treten müssen und mal ein paar Einheiten weglassen müssen. Aber andererseits bin ich auch ein Mensch, ich glaube, ich vertrage ziemlich viel. Ja, man sieht eigentlich auch, ich bin eigentlich auch immer dann auf dem Punkt da, wenn ich da sein muss. Ich glaube, das ist auch so ein Ding. Ich war eigentlich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe dann da auch letztendlich meine Leistung abliefern können zu den wichtigen Punkten. Und ja, ich glaube, das ist einfach so vielleicht das, was man bei mir hätte anders machen können. Vielleicht noch ein bisschen mehr auf die, ja, einfach schauen, dass es nicht zu viel wird. Das war so vielleicht das Einzige. Aber ansonsten hat es ja bei mir gut funktioniert. Ich habe auch viel daraus gelernt. Deswegen, glaube ich, habe ich jetzt nicht viel falsch gemacht. Bin froh, dass es jetzt so gelaufen ist und nicht anders. Hätte ja auch ganz anders gehen können. Hätte man mich zum Beispiel jetzt nicht oben reingeholt zum IBU Cup, wäre das alles nicht passiert. Aber ich habe es mir auf keinen Fall so ausgemalt, dass es dann so schnell in die Höhe schießt. Und ja, war dann irgendwie auch vielleicht so ein bisschen Schicksal, dass das alles so gut funktioniert hat. Aber ich würde auf jeden Fall jüngeren Athleten weitergeben, dass sie auf ihr Herz hören, auf den Körper hören. Wie vorhin schon gesagt, auf die wichtigen Dinge zu achten, nicht zu viel zu machen. Ich glaube, das ist auch mal ein großer Punkt, dass man dann doch zu viel macht. Also so ein bisschen weniger ist mehr. Lieber ein bisschen weniger machen, anstatt dann zu viel zu machen und es dann zu bereuen. Genau, ich glaube, das ist so das Wichtigste.
Ja, es sind doch schöne Tipps und ich glaube auch wichtige Tipps, da auch sich drauf zu verlassen, weil man macht sich auch meistens selbst den größten Druck. Und ich glaube, da Geduld mitzubringen und ja, manchmal ist weniger mehr, das stimmt, weil man hat halt nur einen Körper. Ich glaube, das vergisst man auch manchmal und der ist natürlich gerade im Leistungssport das größte Kapital, das man so hat. Ja, Selina, wir sind am Ende und ich bedanke mich jetzt erstmal bei den Zuhörern. Schön, dass du heute wieder zugehört hast und ich freue mich natürlich immer sehr über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes und noch mehr, wenn du das nächste Mal wieder zuhörst. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass sehr gern ein kleines Sternchen, dann finden andere den Podcast auch leichter. Liebe Selina, vielen Dank für das Gespräch. Und ja, ich wünsche dir jetzt, ich glaube, Endspurt, oder? Saisonvorbereitung. Wann ist der erste Wettkampf?
Ja, Deutsche Meisterschaft steht jetzt an, Ende August. Und dann geht es dann auch schon bald zur Quali nach Vukati hoch für den Weltcup.
Okay, aber Deutsche Meisterschaft ist nochmal auf Rollerski, oder? Ja. Ja, wo ist denn die?
In Altenberg, okay. Also Sachsen.
Ja, ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg und jetzt guten Endspurt. Und dann werde ich natürlich verfolgen, wie es dir den Winter so ergeht.
Vielen Dank.
Servus.
Danke. Ciao.